Deutschlandfunk Hörspielmagazin. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Durch die Sendung begleitet Sie Michael Langer. Heute geht es um die entspannende Wirkung von Hörspielen, um das Großprojekt Die Enden der Parabel nach dem Roman von Thomas Pynchon, außerdem um digitale Gesänge der Hörspielmacher Wittmann und Zeitblom und zunächst würdigen wir das Hörspiel des Monats. Ausgezeichnet von der Jury der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Januar wurde eine Produktion des Deutschlandfunks. Die Toten haben zu tun von Mudda Al-Haji und Wael Kadour. Die beiden syrischen Dramatiker haben das Stück eigens für den Deutschlandfunk geschrieben. Der Regisseur Erik Altdorfer und der Komponist Martin Schütz haben es in unseren Studios produziert. Hier ein Ausschnitt.
أنا اسمي طه عمري 33 سنة من سوريا من درعا
Ich heiße Taha. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Dara in Syrien.
Hallo, ich bin Mira. Mein Hund heißt Arko. Er spielt nur sehr selten mit Fremden.
Hallo Mira.
Hallo Mira.
Ich bin Taha.
Ich bin Taha.
An diesem besonderen Tag traf ich Taha.
Dieses Hörspiel von Mudda Al-Haji und Wael Kadour handelt von zwei Menschen aus unterschiedlichsten Welten, die dennoch ein ähnliches Schicksal miteinander verbindet. Und wohl kein anderer wäre geeigneter, diese Geschichte fürs Radio zu inszenieren, als der Schweizer Regisseur Erik Altdorfer.
Also das eine ist eine langjährige Freundschaft, die mich mit Mudda Al-Haji verbindet. Wael Kadour habe ich jetzt über Mudda Al-Haji kennengelernt. Und das Interessante ist schon, wir kennen uns jetzt seit Beginn der Revolution in Syrien, Mudda Al-Haji, und sein Leben hat sich da sehr verändert und auch seine künstlerische Arbeit hat sich sehr verändert. Er ist seit 4 Jahren in Deutschland. Und auch seit er in Deutschland ist, hat sich sein Schreiben verändert und wir machen jetzt das zweite Hörspiel mit ihm und auch da war es ihm sehr wichtig, dass er eine andere Position, die auch noch einmal widerspiegelt, wie sich jetzt seine Inhalte auch als syrischer Autor in Deutschland noch einmal neu zeigen.
Wie sein Co-Autor Wael Kadour, der in Paris lebt, so studierte auch Mudda Al-Haji in Damaskus Theaterwissenschaften. In seiner neuen Heimat arbeitet er als Autor, Regisseur und Dramaturg. Seine letzten Theaterstücke wurden am Theater Krefeld, bei den Ruhrfestspielen und im Theater an der Ruhr aufgeführt. Für Deutschlandfunk Kultur schrieb er das Hörspiel Barsach. Mudda Al-Haji lebt in Berlin.
Also was ihm, glaube ich, ganz wichtig ist, dass er jetzt in den letzten Jahren sehr schnell kommt man natürlich in die Falle, glaube ich, als syrischer Künstler in Europa, dass man dann zu einem Refugee Artist wird, der auch eigentlich eben nicht vollwertig anerkannt wird und dass er dann auch inhaltlich und aber auch in Perspektiven auch limitiert wird, und zwar durch den Blick von außen. Und mir war jetzt für uns war interessant herauszufinden, was neue Inhalte für ihn sein könnten, die ihn auch ein bisschen aus dieser Falle rausholen.
Ich musste über den Landweg nach Deutschland kommen. Laufen. Polizei, Grenze. Laufen, fliehen, schreien. Am Ende war ich plötzlich in Deutschland. Und wie ich im Libanon begonnen hatte, nach einer Methode zu suchen, mein schlechtes Gewissen loszuwerden, weil ich Syrien verlassen hatte, suchte ich in Deutschland nach einer Methode, mein schlechtes Gewissen loszuwerden, weil ich die Kinder im Flüchtlingslager in Beirut zurückgelassen hatte. Bis ich Mira traf.
Was gibt's? Alles klar?
Alles gut. Steh auf, lass uns proben. Das Stück muss fertig sein, wenn ich die Mädchen besuchen gehe. Sie sollen lachen und mich wieder lieben. Sie müssen wieder nach Hause kommen. Ich muss wieder normal werden. Alles muss wieder so werden wie vor dem Unfall. Das wird alles passieren, nicht wahr?
Ja, natürlich wird das passieren. Aber nicht jetzt, es ist 6 Uhr morgens.
Jetzt wird es passieren. Los, dein Kaffee ist fertig.
Ich hatte keine andere Wahl, als mich ihren Wünschen zu beugen.
Als
die große Herausforderung ist natürlich, das ist based on a true story, wie man so schön sagt. Also ein Bekannter von Mudah al-Hajji hat in weiten Teilen das erlebt, was in dieser Geschichte erzählt wird. Und es ist eine deutsche Frau und ein syrischer Mann. Und für uns künstlerisch war es einfach die Frage, wie zeigen wir diese syrische Figur einem zumeist deutschsprachigen Radio-Hörspielpublikum und wie vermitteln wir ihnen eine solche Figur? Man könnte das naturalistisch machen mit einem syrischen Schauspieler, der gebrochen Deutsch spricht. Und wir haben das jetzt so versucht zu lösen, indem wir einfach eine arabische Stimme und eine deutsche Stimme haben für die gleiche Figur, um dann, ich sage jetzt mal, den arabischsprachigen oder eben auch den syrischen Background zu haben. Und aber auch für uns war es auch ganz wichtig, den Zugriff überhaupt zu dieser Perspektive erst einmal auch von Rami Khalaf, dem syrischen Schauspieler, zu hören, um überhaupt ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das klingen kann und aber auch, wie man emotional mit diesem Stoff auch umgehen kann. Weil das für uns auch eine sehr große Herausforderung ist. Oft ist man dann zu schnell zu gefühlig oder sieht Dramatik woanders oder eben entdeckt die Komik gar nicht, die drin liegen kann. Und das ist war eine große so interkulturelle Übersetzungshilfe eigentlich auch durch den syrischen Schauspieler, den wir dabei hatten.
Die Wohnung von Toni und Mira war wie der Schoß, der mich in dem fremden Land aufgenommen hatte. Ich fühlte mich sicher, verspürte Vertrauen, Zuneigung. Mira war immer für mich da, wenn ich Unterstützung brauchte. Bei offiziellen Papieren, im Jobcenter, in der Stadt. Und sogar beim Deutschlernen. In dieser idealen Atmosphäre fehlte es nur an der Antwort auf eine Frage, die ich mich nicht direkt zu stellen traute. Es gab ein Geheimnis, etwas Merkwürdiges in Miras Augen. Eine tiefe Trauer, die sie nicht verbergen konnte, weshalb sie stundenlang in ihrem Zimmer verschwand. Manchmal sogar tagelang. Genau wie ich es in den ersten Monaten gemacht hatte, nachdem ich Syrien verlassen hatte. Ich erinnere mich, dass ich mich in Beirut in meinem Zimmer vergrub und hoffte, dass die Welt mich für immer vergisst. Konnte es sein, dass Mira das Gleiche hoffte?
Maul Mira amtet man nafsishi.
Mira? Was war los mit ihr? Was machte sie so reizbar? Wo waren die Kinder?
Bei Hörspielen ist für mich das Casting immer die halbe Miete oder mehr als die halbe Miete. Und ich habe jetzt mit Yvonne Janssen und Sebastian Rudolph, mit denen ich schon oft gearbeitet habe. Und das heißt, das ist schon ein langer Arbeitszusammenhang, den wir... Also wir sind uns sehr vertraut und Rami Khalaf kannte ich noch nicht. Ich kannte ihn von der Bühne, von einer Produktion, die ich gesehen habe. Und er ist ein guter Freund der beiden Autoren. Und wir haben einfach in der Vorbereitung öfters miteinander telefoniert. Und er hat das dann wirklich extrem souverän gemacht. Und für mich war das wirklich toll, auch mit ihm zu arbeiten.
Soweit der Regisseur Erik Altorfer. Die Toten haben zu tun von Mudah al-Haji und Wael Kadour. Ausgezeichnet als Hörspiel des Monats Januar präsentieren wir Ihnen am kommenden Samstag, dem 4. April um 20.05 Uhr.
الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلكوا الحورات برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى السجرة سكتوا للطيور برا برا ما بقى ليلة نهار غير الظلمة برا برا جهنم ما بقى الزين برا برا الحيطان الحيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى امان برا برا نشفوا الودان هلكوا الحوراق برا برا النجوم تفاطر كت الشمس
Tell Me Something Good, Stockhausen. Das ist der Titel des neuen Stücks von Christian Wittmann und Georg Zeitblom, kurz Wittmann-Zeitblom. Digitale Gesänge nennen die beiden ihr akustisches Spiel, das sich auf den großen Kölner Komponisten bezieht. Hören Sie dazu die Hörspielkritik aus dem Homeoffice von Gabi Hartl.
Hart schlägt ein Ball auf einen harten Untergrund. Der Sound ist elektronisch verzerrt, was ihn noch kälter erscheinen lässt. Je nach Stimmungslage der Hörerin auch bedrohlich. Wie der akustische Schatten eines Projektils, das umso gefährlicher wirkt, als es von historischen Computergeräuschen und spacigen Klangflächen verschluckt wird. Wenn man die ersten Minuten des Hörstücks spielerisch deuten darf, und das Verspielte ist im Werk der beiden Autoren ja kein Fremdwort, dann nehmen Sie hier einen Ball an, den Karl-Heinz Stockhausen Ihnen vor 65 Jahren zugespielt hat. Doch davon später. Verstörend intensiv ist die Wirkung des neuen Hörspiels von Wittmann Zeitblom und das, obwohl der Titel eher etwas Beruhigendes zu versprechen schien. So etwas wie einen willkommenen Trost in diesen aufgewühlten Zeiten. Tell Me Something Good, Stockhausen, ist eine hochverdichtete, apokalyptische Reise in 12 digitalen Gesängen, die von sirenenhaft verführerischen Automatenstimmen in einer suggestiven Klangwelt gesungen und performt werden. Sie sind verwoben und eingeflochten in einen soghaft vorantreibenden Sound-Musikteppich und das Zusammenspiel aller Elemente ergibt eine überwältigende Welle, die mich als Hörerin verschlingt. Und das meine ich unbedingt positiv, denn es geht den Machern dieses Stücks um nichts weniger als um die Erfahrung der uns alle überfordernden Jetztzeit, dargeboten in einer hyperrealen Klangsynthese, wie es im Begleittext des Hörspiels zutreffend heißt.
Ergo gebe ich das Katastrophenrisiko an den Kapitalmarkt weiter. was für mich günstiger sein kann als die traditionelle Absicherung der Risiken durch Versicherungen bzw. Rückversicherungen. Ich verwende neurale Netzwerke und sehr tiefe Netzarchitekturen.
Deep Learning, Gradient Boosting, Random Forests, Extremely Deep Network Architecture.
Die Prognosegüte ist absolut zufriedenstellend. Haben Sie das verstanden?
Ja, cool. Ich besitze 95 GB Musik. Das meiste davon habe ich niemals angehört. Die Songs sind nicht mehr dazu da, um angehört zu werden, sondern eher um Grenzen zu definieren und eine Identität herzustellen. Die Geschmacksunterschiede werden durch die Masse der Bits definiert. Aber jeden Song, den ich höre, bewerte ich mit 1 bis 5 Sternen.
Warum wird Stockhausen im Titel des Hörspiels angerufen? Er möge uns eine frohe Botschaft verkünden. Von Stockhausen, dem romantischen Pionier der elektronischen Musik, stammt ein epochemachendes Stück von 1956. Gesang der Jünglinge im Feuerofen, kurz Gesang der Jünglinge. Es ist seine Version von einer Erneuerung und Erweiterung der Musik und ihrer Erfahrung durch die bahnbrechende zeitgenössische Computertechnik. Auf dieses legendäre Stück beziehen sich die Hörspielmacher. Was genau Stockhausen sich von der elektronischen Musik erhoffte, kann man in einer wunderbaren Oxforder Lecture aus dem Jahr 1972 nachhören.
New means change the method. New method, methods change the experience, and new experiences change man.
Im Gesang der Jünglinge erprobte Stockhausen das Verschmelzen der menschlichen Stimme mit elektronisch erzeugten Geräuschen. Auch wenn wir ihn nur in Bruchstücken hören, bleibt doch der glasklare Knabensopran des damals 12-jährigen Josef Protschka gerade in seiner fragmentierten Unterbrochenheit und nicht Gebrochenheit die Ausdruckssignatur des Menschlichen. Und damit, in den Worten des Rundfunktheoretikers Rudolf Arnheim, der irdische Steckbrief des Menschen. So entstand ein freundlicher, immens anrührender Dialog zwischen Natur und Technik in einem tiefen, dynamisch gestalteten akustischen Raum, der gerade im Radio so gut zur Geltung kommt, weil wir hier unmittelbare Sinneszeugen eines sich in der Zeit entfaltenden Klanggeschehens sind. Und als Sinneszeugen werden wir ermächtigt zu aktiven Mitgestaltern des endgültigen Werks. In Stockhausens Experiment befinden sich Mensch und Maschine, also der Schöpfer und sein Geschöpf, nicht in einem Zweikampf, sondern im gleichwertigen Zwiegespräch. Die lustigen Blubbergeräusche der Maschine lösen geradezu Empathie aus, als sei sie ein Lebewesen, das seine ersten unbeholfenen Kommunikationsversuche macht.
Multi-layered spatial composition.
Vielschichtige räumliche Kompositionen schrieb auch Karl-Heinz Stockhausen seiner elektronischen Musik zu. Der kleine kulturhistorische Exkurs sollte klar machen, dass ein Verdienst von Wittmann und Zeitblom allein schon darin liegt, auf diese Geschichte der Maschinenmusik zu verweisen. Es ist bei weitem nicht ihr einziger Verdienst, aber ein sehr großes in einer Zeit, deren kollektives Gedächtnis über einen ins Endlose aufgeblasenen, seriell sich wiederholenden Moment nicht wirklich hinauszugehen scheint. Die Künstler strukturieren ihr Werk aber nicht aus einer übergeordneten, wissenden Perspektive. Sie arbeiten mitten aus ihrem Stoff heraus, aus der Jetztzeit. Ihre Protagonisten, mit Namen Enhance und Allies, singen, erzählen und erzeugen dabei 50 Minuten lang einen sich um sich selbst drehenden Status quo. War die zerlegte Knabenstimme bei Stockhausen noch Ausdruck des menschlichen Individuums und damit Signatur seiner Würde, seiner Verantwortung und auch seiner Fähigkeiten, so werden die elektronisch bearbeiteten Stimmen der Schauspielerinnen, wie auch die Worte, die sie sprechen, bei Wittmann und Zeitblom zum Ausdruck eines synthetischen Ichs.
Erster Gesang. Heidegger, Myself.
Ins Dasein geworfen, willkürlich, undurchsichtig und unwissbar, entworfener Entwurf, Dasein. Entworfener Entwurf, willkürlich, undurchsichtig und unwissbar, im entworfenen Sein, in der Welt sein. Ins Dasein geworfen, willkürlich, geworfen, entwerfender Entwurf, undurchsichtig und unwissbar, Dasein. Geworfen, willkürlich, unwissbar, im Dasein entworfen und unklar, geworfen, undurchsichtig, in der Welt sein.
Ich bin Intelligenz. Intelligenz ohne Bewusstsein. Zunächst nur Mittel, habe ich mich in einen göttlichen Zweck verwandelt. In ausschließliche Transzendenz.
Ins Dasein geworfen, willkürlich, undurchsichtig und unlösbar, entworfener Entwurf, Dasein.
Der Moment war für Stockhausen ein Gestaltungszeitraum, der in produktiver Permutation die Möglichkeit bot, Sein in der Zeit zu erfahren und zu gestalten. Von diesem Zustand scheinen wir Schwarmintelligenzler und soziale Medienwesen weit entfernt zu sein. So liegt das Heilversprechen unserer Zeit auch nicht mehr in der vielschichtigen Tiefe des Augenblicks, sondern in einer wuchernden, expandierenden Oberfläche. In ihrem Hörspiel setzen Wittmann Zeitblom uns dem Selbstversuch aus, aus diesem überwältigenden Strom der Daten und der glatten Oberfläche von Informationen eine Erkenntnis zu generieren und vielleicht, zumindest augenblicksweise, einen Überblick zu erhalten. Die Künstler haben sich im Schaffensprozess ebenfalls diesem Selbstversuch ausgesetzt und durch das Prisma ihrer Kunst eine Darstellung der Welt versucht. Ihre Gliederung des Stoffs in 12 digitale Gesänge haben relevante Headlines wie Heidegger Myself, Ich-Fiktion, Eugenic My Love oder Protect Me From What I Want. Ihnen zugeordnet sind klug gesampelte Texte von Denkerinnen und Dichtern. Doch ist dieses Hörspiel nur ein möglicher Versuch unter vielen, eine Schneise ins Dickicht der Überforderung und Unübersichtlichkeit zu schlagen. Wir könnten einen eigenen unternehmen. Auch das macht dieses Stück deutlich. Denn Wittmann und Zeitblom sind keine Welterklärer, sie sind und bleiben unsere Zeitgenossen und sitzen mit uns im selben Boot.
Systems, Machine to Machine to Machine to Machine to Machine. Communication.
Vor mir ein Weg, nur ein einziger.
No wilderness.
Er führt durch die Maschine, also immer tiefer in sie hinein.
No choice.
Es gibt kein Außerhalb des Kapitalismus mehr.
No wilderness.
Und soweit ich mich erinnern kann, hat es das nie gegeben.
Gabi Hartl stellte Ihnen die digitalen Gesänge von Wittmann Zeitblom vor. Tell Me Something Good, Stockhausen. Diese Koproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Bayerischen Rundfunk feiert morgen Abend ihre Ursendung auf NDR Kultur um 20 Uhr. Und hier im Deutschlandfunk präsentieren wir Ihnen dieses Stück am Samstag, dem 11. April, zu unserer gewohnten Hörspielzeit um 20.05 Uhr. Es ist fürwahr ein Mammuthörspiel, das etwa 15 Stunden lange Großprojekt Die Enden der Parabel, Gravity's Rainbow, nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Pynchon. Dass dieses Hörspiel in der Inszenierung von Klaus Buhlert überhaupt zustande kam, ist dem SWR-Dramaturgen Manfred Hess zu verdanken. Mehr zur Entstehungsgeschichte dieser Hörspielproduktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem ihr zugrunde liegenden Roman verrät Ihnen nun Ulrich Sonnenschein.
Thomas Pynchons Gravity's Rainbow zu erklären, scheint auf den ersten Blick unmöglich. Vielleicht hilft das Spiel Try to Explain It in 5 Words. Tatsächlich fanden die Schauspieler, die an der Hörspielfassung mitwirkten, in der provozierenden Reduktion viel von dem, was Thomas Pynchon ausmacht. Golo Euler, aufstrebender Kino- und TV-Schauspieler, spricht den amerikanischen G.I. Tyrone Slothrop.
5 Worte. Sex, Willkür, Paranoia, Macht und Ohnmacht.
Pynchons dritter Roman Gravity's Rainbow, 1973 in den USA erschienen, ist eine literarisch innovative Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und der NS-Zeit, geschrieben aus amerikanischer Sicht und in der Distanz von mehr als 25 Jahren. Er spielt zu großen Teilen in einer Zone, kurz vor und kurz nach dem Ende des Krieges. Zwischen den Angriffen der Deutschen auf London mit der neuartigen V-2-Rakete und dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 entfaltet Pynchon ein Pandemonium von skurrilen, paranoiden und beispielhaften Figuren, die in einem exzessiven Drogenrausch nach dem Prototyp 0000 der V-2-Rakete suchen, deren Flugbahn von Abschuss bis Einschlag sowohl der amerikanischen als auch der deutschen Ausgabe den Titel gibt. Die Enden der Parabel, Gravity's Rainbow.
Ich bin damals über den Checkpoint Charlie aus dem Osten gekommen und war natürlich prädestiniert, dieses Buch zu lesen, weil es in der Zone spielte und ich kam aus der Zone in einen anderen Teil der Zone. Ich habe einen großen Bogen um die Postmoderne in der Literatur gemacht. Nach Ulysses dachte ich, das ist der Gipfel. Aus jetziger Sicht würde ich sagen, der Pynchon ist die Übersetzung des Ulysses in die Postmoderne.
Klaus Buhlert ist promovierter Akustiker, Theaterkomponist, Musiker und vielfach ausgezeichneter Hörspielregisseur. Unter anderem hat er den Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik erhalten. Er hat eher freudig als ängstlich reagiert und den Auftrag vom Südwestfunk und vom Deutschlandfunk übernommen, aus einem der schwierigsten Werke der Weltliteratur ein Hörspiel zu machen. Er wusste, worauf er sich einlässt, denn auch er ist, wie viele andere, an der Erstlektüre gescheitert.
Ein Freund von mir hat das auf den Tisch gelegt, damals noch in der englischen Ausgabe, also amerikanischen Ausgabe, und sagte, das ist was Großartiges. Für so verrückte Typen wie dich wahrscheinlich das Richtige. Und dann habe ich es versucht, nach dem Anfangskapitel und dem Bananenfrühstück habe ich es dann erstmal beiseite gelegt.
Warum aber nimmt man sich ausgerechnet so einen Text vor, der mehr Probleme als Lösungen bietet und die Arbeit an die Grenzen dessen treibt, was im Radio denkbar ist? Für Manfred Hess, Chefdramaturg beim SWR-Hörspiel, sind solche Herausforderungen spätestens, seit er mit Klaus Buhlert das Großprojekt realisierte, Raoul Schrotts Ilias Nachdichtung und den Ulysses von James Joyce in Hörspiele zu verwandeln, nicht mehr abschreckend.
Zum einen war ich von Thomas Pynchon fasziniert. Ich wusste, ich würde ganz gerne, nachdem ich Joyce und auch Thomas Mann Dr. Faustus gemacht hatte, hätte ich eigentlich so die Skills, ein unmögliches Werk anzugehen.
Auch hier mag die Suche nach der Grenze, die Möglichkeit des Scheiterns und das hohe spielerische Risiko ein Pfeiler der Motivation gewesen sein. Denn wenn man sich viel vornimmt und es dann gegen jede Prognose gelingt, ist die Befriedigung umso größer. Einfach jedoch war schon der Erwerb der Rechte nicht, wie Manfred Hess erzählt.
Zuerst war es so, dass ich 2005 mal anfragte, wie sieht es denn mit den Erzählungen aus, wie sieht es mit V aus oder die Steigerung von Nummer 49. Und da bekam ich vom Rowald Verlag ein müdes Lächeln geschenkt. 2009 hatte ich nochmal nachgefragt und dann bekam ich per Zufall die Mailadresse von Pünschen, besser gesagt seiner Frau. Und wenn man zu Weihnachten mit den Kindern und dann Lärm, klappt man mal den Laptop auf und schreibt diesem Autor, den ich zutiefst bewundert habe, weil es gab noch nie jemanden, der so über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, zwischen absoluter Paranoia, exaktem Realismus und mit Comic-Elementen, mit Gesangselementen. Also es war eine Literatur, die ich bisher nicht kannte, wo ich dachte, vergiss alles, das willst du mal machen. Das war aber eine Fansituation. Kein Wunder, dass Pünschen erstmal gar nicht reagierte.
Zur Qualität von Dramaturgie und Redaktion sollte Hartnäckigkeit gehören. Wer es mit Thomas Pynchon zu tun haben will, darf nicht so leicht aufgeben, selbst wenn es Jahrzehnte dauert. Zumal es ja im Sinne einer Non-Profit-Organisation geschah, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk letztlich ist und die den Rundfunkbeitrag legitimiert.
Immer zu Weihnachten fragte ich ihn an, es gab auch keine Fehlermeldung. Und dann kam ich einmal auf den Gedanken, Mensch, dreh's mal anders um, red nicht von dir selbst, rede von 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dazu schickte ich ihm zwei Files. Das war einerseits das berühmte 14. Kapitel aus Joyce, diese Geschichte der Sprachentwicklung, und ein Stück über Transgender. Plötzlich wurden die Files heruntergeladen, man bekommt über WeTransfer eine Meldung, aber keine Antwort. Dann ging es nochmal 2016, nachdem Inherit Vice erschienen ist, versuchte ich wieder eine andere Ankopplung. Und plötzlich, zwei Tage später, das war glaube ich kurz vor Neujahr, klappte ich den Laptop auf und sagte, go ahead, Manfred.
Und er traute seinen Augen nicht, rief gleich beim Rowold Verlag an, informierte Klaus Buhlert, den einzigen, von dem er sich die Bewältigung einer solchen Aufgabe vorstellen konnte. Tatsächlich löste diese so kurze wie folgenschwere Mail ein radiophones Unternehmen aus, das zu diesem Zeitpunkt niemand überblicken konnte, auch Klaus Buhlert nicht.
Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir das in diesem Umfang machen, als wir es dann angeboten bekommen haben von Pynchon mit dieser lapidaren Mail, wo da drin stand, go ahead. Ab dann wurde mir erstmal klar, was das für die nächsten 3,5 Jahre bedeutet, die vor mir liegen.
Vor dem jetzt hörbaren Ergebnis lagen aber nicht nur Jahre der Geduld, sondern auch noch Monate der harten Verhandlungen.
Ja, und dann dauerte es noch einige Wochen, bis auch Pynchon oder seine Agentin, seine Frau, sich bei Rowald erkundigte, ob wir vertrauenswürdig sind. Da ist nicht zuletzt Renate Koch von Rowald zu nennen, als auch Thomas Überhoff, weil ohne deren Go hätten wir nie die Kontakte zu Pynchon fortgeführt. Und die ganze Ecke basierte dann eben darauf, dass wir sagten, Eventradio zum 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs, CD, damit die Leute auch auf dem Hörbuchmarkt sich dem nähern, aber auch eine andere Klientel, als das klassische Radioklientel genommen wird, und Wiederholung nach 6 Monaten, sodass vielleicht Leute, die aus dem Hörbuchklientel kommen, sehen, oh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier doch etwas auch umsonst anzubieten.
Es war nicht schwer, Johannes Stricker, Geschäftsführer des Hörbuchverlages Hörbuch Hamburg, davon zu überzeugen, dieses Hörspiel auch als CD zu veröffentlichen.
Wir waren und sind stolz und wir waren und sind Feuer und Flamme, Hörbuchpartner dieses Projektes zu sein. Zumal wir mit Klaus Buhlert, einem ebenso verrückten wie wahnsinnig guten Bearbeiter, Regisseur und Komponisten haben. Zwar bindet es viele Kräfte in unserem Verlag, das Hörbuch zu gestalten und schließlich auch zu vermarkten, aber unser Anspruch als Verlag ist es ja, neuen Zugang zu literarischen Welten zu schaffen. Mit Die Enden der Parabel gelingt uns dies aufs Vortrefflichste.
Und auch ein Kooperationspartner war schnell gefunden. Sabine Küchler, Redaktionsleiterin des Hörspiels im Deutschlandfunk.
Ich war natürlich überrascht, begeistert, dass es ihm gelungen ist, die Rechte zu gewinnen. Wozu ist schließlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesen Zeiten da, als dafür solche großen Meisterwerke umzusetzen ins Hörspiel?
Der Schauspieler Jens Harzer spricht den dubiosen englischen Wissenschaftler Dr. Edward Pointsman, Fachmann für psychologische Kriegsführung. Harzer, Träger des Iffland-Rings für Schauspielkunst, fasst Pynchon in diese 5 Begriffe.
Slothrop, Pointsman, höchstes Bewusstsein, Amerika, Dr. Strangelove.
Dr. Strangelove ist übrigens der verrückte Atomwissenschaftler aus Stanley Kubricks Film Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben von 1964, der in den USA schnell Kult wurde und zu den Referenzsystemen von Gravity's Rainbow gezählt werden kann. Gravity's Rainbow oder Die Enden der Parabel ist ein Jahrhundertroman. Das Time Magazine zählt ihn zu den besten 100 englischsprachigen Romanen, die zwischen 1923 und 2005 veröffentlicht wurden. Er spielt zwar zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, hält sich aber nicht an eine vermeintliche Einheit von Ort und Zeit. Pynchon greift weit aus, in frühere und spätere Zeiten, und wechselt ebenso unbeeindruckt den Ort, schwenkt in die afrikanische Kolonie von Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia, nach Japan und in die USA.
Soweit dieser Ausschnitt aus dem Werkstattbericht von Ulrich Sonnenschein, den Sie in voller Länge am Dienstag, dem 14. April um 20.10 Uhr hören können. Darin erfahren Sie sämtliche Hintergründe und alles Wissenswerte zur großen Thomas Pynchon Hörspielproduktion von SWR und Deutschlandfunk. Die Ursendung dieses 15-Stunden-Hörspiels findet am 17. und 18. April auf SWR 2 statt. Die Radiopremiere im Deutschlandfunk, die gibt es in einer großen Pynchon-Radionacht vom 18. auf den 19. April von 20.05 Uhr abends bis 6 Uhr früh morgens. Mehr dazu und alle weiteren Sendetermine finden Sie auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de. Touch. I remember touch. Wir kommen nun mit unserem letzten Beitrag im heutigen Hörspielmagazin zur entspannenden Wirkung von Hörspielen. Und zur rätselhaften Frage, warum nur so viele Leute so gern Hörspiele abends im Bett hören. Mehr als eine Antwort darauf hat unser Mitarbeiter Martin Stengel.
Müde bin ich, gehe zur Ruh, schließe beide Äuglein zu. Und dann folgt bei vielen Deutschen etwas, das sie bereits seit ihrer Kindheit kennen. Das Hörspiel zum Einschlafen.
Und schon fängt es an. Es war einmal vor vielen hundert Jahren und noch ein paar Jährchen mehr, viele hundert Meilen und noch einige Meilen von hier, ein Königreich, das hieß Rosinien. Es war ein blühendes Reich mit großen Städten und kleinen Dörfern, in denen lauter fleißige Leute wohnten. Von früh bis spät mauerten die Maurer, schneiderten die Schneider, tischlerten die Tischler und buken die Bäcker knusprige Brötchen und leckere Kuchen. Denn auch die fleißigsten Leute haben Hunger.
Und werden abends irgendwann einmal müde. Und so wie es mir mit Hörspielen mit Erzähler Hans Petsch ging, geht es vielen Kindern noch heute mit Benjamin Blümchen und Bibi und Tina Geschichten. Doch auch im Erwachsenenalter greifen noch viele zu Hörspielen und anderen Audioformaten, um dazu einzuschlafen. Zu diesem Ergebnis kommt der Hörkompass 2019. Seit 4 Jahren untersucht das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnet für Audioanbieter Audible, wie es um die Hörkultur in Deutschland steht. So Oliver Daniel, Deutschlandchef bei Audible.
Die beliebteste Nutzungssituation in Deutschland bleibt das Hören zu Hause zur Entspannung. Das sind 65%. Wir haben da eine ganze Reihe von Orten und Gelegenheiten befragt, wo denn gehört wird und zu welchem Zweck. Und wirklich das Zuhause-Hören zur Entspannung ist mit 65% aller Hörer immer noch die beliebteste Situation, um Hörspiele, Hörbücher, Podcasts zu genießen. Zum Thema Einschlafen. 41% aller Hörer nutzen wirklich Audioinhalte, um einzuschlafen.
Hierfür gibt es sogar einen eigenen Begriff, erklärt der Audible-Deutschland-Chef Oliver Daniel.
Cozy Listening ist eigentlich nur das, was manche auch bezeichnen. Das Hören zur Entspannung, so zum Runterkommen sozusagen, im Zweifel auch zum Einschlafen.
Auf das Cozy Listening hat der Anbieter reagiert und einen Sleep Timer in seine App eingebaut, der das Abspielen nach einer frei wählbaren Zeit automatisch abbricht. Laut Oliver Daniel eine der beliebtesten Funktionen. Doch obwohl feststeht, dass so viele Menschen Hörspiele und Hörbücher zum Entspannen und Einschlafen hören, bietet Audible keine eigens fürs Einschlafen ausgearbeiteten Geschichten an. Zwei Podcasts sollen jedoch dabei helfen, das richtige Einschlafen zu lernen. Doch wie kommt es, dass 65% der Deutschen zur Entspannung zu Hörspielen und anderen Audioangeboten greifen und rund jeder vierte der Befragten sogar mit Hörspielen und Co. einschläft, wo es doch zahlreiche Alternativen gibt? Neben dem Fernsehen buhlt auch das Smartphone um unsere Aufmerksamkeit kurz vor dem Einschlafen.
Die Hälfte der Menschen in Deutschland, also gut 50%, geben an, dass sie einfach wahrnehmen, dass sie zu viel auf Bildschirme schaut. Ob das jetzt Smartphones sind, PCs, Laptops oder TV-Geräte. Das Phänomen nennt man in unseren amerikanischen oder angelsächsischen Ländern Screen Fatigue oder Bildschirmmüdigkeit. Und das ist genau einer der Gründe, warum einfach das Hören zunehmend wahrgenommen wird als eine sehr spannende Alternative.
Neben dem Überdruss an Zeit vor Monitoren und Bildschirmen gibt es noch einen ganz handfesten Nachteil, den beispielsweise das Handy und seine visuellen Reize haben, gegenüber Audioinhalten zur abendlichen Ruhephase vor dem Schlafen, wie Dr. Alfred Viata erklärt. Er ist Schlafforscher und Vorstandsreferent der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin.
Das blaue Licht, das vom Bildschirm ausgesendet wird. Das blaue Licht blockiert die Ausschüttung unseres sogenannten Einschlafhormons Melatonin und verhindert dadurch das Einschlafen. Und die Wirkung des blauen Lichtes erstreckt sich auch noch mindestens auf weitere 15 Minuten, nachdem die Geräte ausgeschaltet sind.
In Deutschland haben rund 6% der Bevölkerung Ein- und Durchschlafstörungen. Laut Schlafforscher Alfred Viata geht dies bereits in die Richtung einer Volkskrankheit. Dabei können wir durch Einschlafrituale und Schlafhygiene unsere Nachtruhe verbessern.
Rituale sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Schlafhygiene. Und da ein beruhigendes Hörspiel zu hören, ist eine sehr gute Möglichkeit. Es hängt aber immer von der individuellen Situation ab. Einige lassen sich dann durch ein Hörspiel eher beunruhigen in Abhängigkeit vom Inhalt. Andere finden es so entspannend, dass sie dann beim Hörspiel hören schon einschlafen.
Aber einschlafen ist das eine. Wer es erst einmal ins Land der Träume geschafft hat, hat immer noch das Problem, dass dieser Urlaub vom wachen Alltag schnell zu Ende sein kann. Wer kennt es nicht? Die Nachbarn streiten sich, eine Tür knallt, ein lautes Auto fährt vorbei und schon sind wir wieder hellwach. Ist es da für unsere Schlafqualität nicht problematisch, dass wir beim Einschlafen mit Hörspielen eine Tonquelle direkt neben unserem Bett stehen haben?
Bei allen Einschlafritualen ist es wichtig, dass es monoton ist und dass es natürlich nicht an- oder aufregend ist. Die Monotonie, die dazu führt, dass man abschalten kann, dass man entspannt und zur Ruhe findet, das ist das entscheidende Einschlafen. In der Regel ist die Wegschwelle so hoch, dass ein geringer Geräuschpegel diesbezüglich nichts ausmacht.
Es kommt also darauf an, was wir zum Einschlafen hören. Ohne Entspannung gibt es auch keinen Schlaf, fasst Schlafforscher Alfred Viata zusammen. Dabei ist, je nach eigenem Geschmack, die sanfte Stimme eines Rufus Beck hilfreicher als ein Hörspiel wie die Horrorreihe Gabriel Burns.
Sam, dem habe ich doch ein Schlafmittel gegeben. Sam, was machen Sie da?
Recorder!
Vorsicht! Er hat ein Skalpell!
Die Ruhe! Sam! Leg das Skalpell weg!
Nein, Doc! Nein!
Geben Sie es mir, Sam!
Ich halte das nicht mehr aus! Nein!
Hörspiele zum Einschlafen und Entspannen sind bei vielen sehr beliebt und entspannende Geschichten haben auch keinen negativen Einfluss auf die Schlafqualität. Sie können uns dabei helfen, den Stress und Alltag abzuschütteln und mit einem freien Kopf einzuschlafen. Doch gibt es ein Problem, das jeder Hörspielhörer seit Kindertagen kennt. Irgendwann fallen die Augen zu, unser Bewusstsein schwindet dahin. Die Hörspielgeschichte nimmt ihren Lauf, ohne dass wir ihr noch folgen könnten. So bleibt uns am nächsten Tag wohl nichts weiter übrig, als das Hörspiel noch einmal zu starten und zu hoffen, dass wir dieses Mal mehr von der Geschichte mitbekommen als in der Nacht zuvor. Sonst kann es schnell passieren, dass wir über Wochen ein und dasselbe Hörspiel hören, ohne das Ende jemals.
Sie hörten einen Beitrag von unserem ausgeschlafenen Mitarbeiter Martin Stengel. So viel für heute von der akustischen Kunst. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wie gesagt, mehr zu den Themen dieser Sendung gibt es unter deutschlandfunk.de in unserem Portal Hörspiel und Feature. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Langer.
Pictures came with touch, a painter in my mind. Tell me what you see, a tourist in a dream, a visitor it seems, a half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see, I need something more.